Weil das kann ich ja nur von meiner eigenen unternehmerischen Reise beleuchten. Das macht natürlich Spaß, irgendwie so Kinder großzuziehen und die Babys wachsen zu sehen. Aber auf der anderen Seite dann sage ich, okay, ihr dürft jetzt auch mal länger alleine draußen bleiben. Hier ist der Autoschlüssel und ich vertraue euch, wenn ihr mal ein Wochenende weg seid. Im unternehmerischen Kontext haben wir das ja genauso, ja, dass wir dem Team das Vertrauen geben müssen. Und das ist schon so die zwei Punkte, wo ich immer wieder merke, hey, das eine ist, sie es abgeben können, sich wirklich auch darauf einlassen, den Mut dafür zu haben, auf der anderen Seite aber auch so die Strukturen dafür zu schaffen, das wirklich hinzubekommen. Und da ist KI ein sehr, sehr sinnvoller Hebel, den man dort einsetzen kann.
Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Podcasts zum Big Bang KI Festival, dem Ort, an dem Unternehmertum, Innovation und Haltung sich verbinden. Ich bin Aische Mese, Host des Festivals und Geschäftsführerin von DUPF Unternehmer und heute besucht mich in unserem Podcast-Studio Raik Hane, Unternehmer, Podcaster und Gründer und CEO der RH Unternehmerwissen GmbH. Raik hilft UnternehmerInnen, Arbeitszeit zu reduzieren, Gewinne zu steigern und ein erfülltes Leben zu führen, indem er Klarheit, Struktur und unternehmerische Systeme vermittelt. Wir sprechen heute darüber, wie unternehmerisches Denken, Fokus und moderne Technologien inklusive der künstlichen Intelligenz praktische Hebel bieten, um im Wettbewerb erfolgreich zu bleiben. Herzlich willkommen, Raik.
Also vielen Dank für die Einladung, ich freue mich drauf.
Viele kennen dich aus deinem eigenen Podcast und deiner Arbeit mit UnternehmerInnen. Wie würdest du dich selbst in einem Satz vorstellen?
Einem Satz, hui. Große Challenge. Ich würde sagen, ich leiste meinen Beitrag als Unternehmensberater, dass Deutschland wie ab der nächsten Generation auch wieder überstehen kann.
Wichtiger Beitrag. Und direkt zum Eingang, was hat dich denn motiviert, schon beim letzten Big Bang KI Festival dabei zu sein? Also in 2025 und auch in 2026 stehst du wieder bei uns auf der Bühne.
Ja, wir hatten ja vorher gar nicht so viel Kontakt miteinander. Ich hatte irgendwann einen deiner LinkedIn-Posts gesehen, dass du sagst, hey, wir wollen die Zukunft von Unternehmertum gestalten. Und es hatte mich so angesprochen, dass ich sagte, da können wir uns ja mal unterhalten. Da hatten wir ein sehr sympathisches Telefongespräch. Da hast du mir auch so ein bisschen erzählt, was du hier so insgesamt macht mit der Unternehmensgruppe. Und ja, als ich verstanden habe, wie sehr ihr euch dafür einsetzt, die Zukunftsfähigkeit des deutschen Mittelstands voranzutreiben, war das für mich aber ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ja auch genauso unsere Philosophie. Und ja, da war es für mich ein absolutes Muss, auch entsprechend mit dabei zu sein. Und jetzt, das letzte Jahr war wirklich toll. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, tolle Gespräche. Ihr habt das grandios organisiert. Auch das Publikum war wirklich wissbegierig. Ja, es waren unterschiedliche Leute da sind, um da zu sein. Aber da haben wir wirklich gemerkt, dass auch Hunger da ist. Die Workshops waren brechend voll. Also musste Leute draußen stehen lassen, was schade war, aber irgendwie auch positiv. Und deswegen, ja, werden wir 26. auf jeden Fall auch wieder Vollgas geben.
Du hilfst ja UnternehmerInnen dabei, aus dem operativen Tagesgeschäft herauszukommen und ihr Unternehmen skalierbarer zu machen. Was sind denn die zwei größten Hindernisse, die du in der Praxis immer wieder siehst dabei?
Es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Stufe ich in meinem Unternehmen bin, weil es gibt natürlich die etwas kleineren Unternehmen, was ja auch so die Vielzahl im KMU-Markt darstellt, so kleiner gleich 10 Mitarbeiter. Bei denen ist häufig einfach, dass Dinge wie ja, Marketing und Vertrieb einfach noch so viel am Gründer selbst hängen, dass da einfach ja die Umsetzungszeit fehlt, um wirklich strategische Dinge auf den Weg zu bringen. Und auf der anderen Seite ist es bei den etwas größeren Unternehmen häufig fehlendes Grundlagenwissen und auch die Bereitschaft, Führung wirklich abzugeben. Weil das kann ich ja nur von meiner eigenen unternehmerischen Reise beleuchten. Das macht natürlich Spaß, irgendwie so Kinder großzuziehen und die Babys wachsen zu sehen. Aber auf der anderen Seite dann sage ich, okay, ihr dürft jetzt auch mal länger alleine draußen bleiben. Hier ist der Autoschlüssel und ich vertraue euch, wenn ihr mal ein Wochenende weg seid. Im unternehmerischen Kontext haben wir das ja genauso, ja, dass wir dem Team das Vertrauen geben müssen. Und das ist schon so die zwei Punkte, wo ich immer wieder merke, hey, das eine ist, sie es abgeben können, sich wirklich auch darauf einlassen, den Mut dafür zu haben, auf der anderen Seite aber auch so die Strukturen dafür zu schaffen, das wirklich hinzubekommen. Und da ist KI ein sehr, sehr sinnvoller Hebel, den man dort einsetzen kann. Aus meiner Sicht hat es auch sehr viel damit zu tun, wie meine persönliche Haltung ist.
In deinem Webinar, was wir im Ende letzten Jahres für unsere Community hatten, hast du über kluge Preisstrategien gesprochen. Das kam ja sehr, sehr gut an bei uns. Und was ist der häufigste Denkfehler bei der Preisgestaltung und wie führt die Premium-Preisstrategie konkret zu besseren Ergebnissen bei weniger Aufwand? Weil das wollen ja natürlich alle, ne? Das goldene Rezept. Was ist das genau?
Das eine goldene Rezept, also vielleicht kann ich ein paar Anhaltspunkte mitgeben zur Annäherung. Die Frage, die ich mir stellen muss, ist, wie präzise bin ich wirklich in meiner Kommunikation? Weil die meisten Preiskämpfe entstehen immer dann, wenn ich eine hohe Vergleichbarkeit habe. Ja, also ob ich jetzt Softdrinks habe, steht hier gerade so vor uns, Ob ich sage, okay, ich habe jetzt ganz normales Zuckerwasser, das kann ich beim Preis definieren. Oder ich sage, okay, was sind denn die Zusatzdinge, die ich dort mit reinbringe? Ja. Und da muss ich mir aber die Frage stellen, was ist denn eigentlich der Zusatz? Und ein schönes Beispiel, was ich immer gerne nenne in dem Zusammenhang, ist Patagonia, ja, die Outdoor-Marke. Weil, ja, ich kaufe dort irgendwie Outdoor-Klamotten, aber was kaufe ich eigentlich? Ich kaufe irgendwie, dass ich mich für den Naturschutz einsetze. Ich kaufe darin die auch ein, dass ich zu einer Community dazugehöre. Und wenn ich mir als Unternehmer die Gedanken mache, hey, was ist eigentlich das Mehr außerhalb des Produkts oder meiner angebotenen Leistung, dann fällt es mir auch leichter, Leute zu aktivieren und zu einer Preisbereitschaft zu. Ja, und wenn wir jetzt einen Luxusbereich nehmen, Ferrari, ich kaufe nicht einen Ferrari, um Ferrari zu haben. So, das macht keiner. Einen Ferrari kaufe ich mir auch nicht, um damit rumzufahren, weil die meisten stehen eh nur irgendwo rum. Ich kaufe mir einen Ferrari, um zu einem gewissen Kreis dazuzuhören. Und genauso mache ich das, wenn ich einen Volkswagen kaufe oder was auch immer. Ja. Das heißt, mit jeder Kaufentscheidung sortiere ich mich in irgendeine Gruppe ein. Und die Klarheit darüber zu haben, bin ich jetzt in der Preisfindergruppe oder bin ich in der Gruppe, die sagt, ey, wir stehen auch für etwas. Ja, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir haben eine gemeinsame Vision. Darüber kann ich auch meinen Preis definieren, weil diese Zugehörigkeit dann auch entsprechend zeigt, wie maßgeschneidert die Sachen zu mir und meinem Unternehmen passen.
Und was bietet ihr noch für Unternehmer, Unternehmerinnen an?
Also am Ende des Tages haben wir einen sehr klaren Baukasten, mit dem wir es schaffen, jeden Unternehmer komplett aus dem Unternehmen herauszuholen. Und für die meisten ist das erstmal sehr beängstigend, wenn wir sagen, ja, wer bin ich denn dann? Was mache ich mit der ganzen Freizeit? Ja, also die meisten büßen ja vorher viel die Familienzeit ein. Was würde ich dann mit meiner Familie machen? Aus meiner Sicht ist es aber eine Befreiung, sich selber auch mal im Gedanken weiterzuentwickeln und zu sagen, hey, wie kann ich eigentlich eine Plattform schaffen, ja, die über das hinausgeht, was ich aktuell mache? Und egal, ob du jetzt irgendwie 100 Millionen Jahresumsatz machst oder gerade die erste Million, wir haben einfach Werkzeug geschaffen, um diesen Entwicklungsschritt dahin zu schaffen. Und so betreuen wir wirklich von ja, den kleinen Unternehmen, die so mit 5 bis 10 Mitarbeitern ausgestattet sind, bis hin zu wirklich größeren Unternehmen, wo da mehrere 100 Mitarbeiter beschäftigt sind und helfen zum einen die Führungsstrukturen so zu bauen, dass der Unternehmer selbst nicht mehr gebraucht wird, aber im anderen natürlich auch dafür zu sorgen, dass das Unternehmen auch über Generationen überdauern kann, nicht mit dem Gründerende quasi auch ins Ausgeht.
Und für was für Unternehmen ist das interessant?
Also tatsächlich haben da keinen speziellen Branchenfokus. Was wir merken, ich komme aus dem Leistungssport, Leute, die schon sehr prozessual denken, also Ingenieure, Architekten, Leute aus dem Produktionsumfeld, die kommen deutlich besser mit unseren Werkzeugen klar als jetzt Leute aus der Medizin zum Beispiel. Wir haben aber auch sehr erfolgreiche Leute aus der Medizin. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, für den klappt es am besten. Auch da, ich denke, es hat viel mit Haltung zu tun, wenn ich wissbegierig bin und sage, hey, was würde eigentlich passieren, wenn ich morgen nicht mehr arbeiten würde? Könnte mein Unternehmen dann selbst noch bestehen? Wenn ich diese Fragen nicht beantworten kann, sage, okay, ich bin bereit, meine Unterstützung zu holen, dann sind wir, glaube ich, eine sehr gute Anlaufstelle.
Und wenn ich jetzt Unternehmer bin oder Unternehmerin und sage, das hört sich ganz spannend für mich an, wie ist so ein Kennenlernen mit euch oder mit dir?
Sehr simpel. Also mein Team und ich, wir gucken halt immer, was sind die tatsächlichen Engpässe, die das Unternehmen hat. Und das hört sich jetzt erstmal ein bisschen oberflächlich an, aber kleine Unternehmen haben halt andere thematische Themen auf die uns fokussieren als die größeren. Ganz häufig ist entweder Marketing Sales bei den kleineren oder es sind Führungs- und Recruiting-Themen bei den größeren. So. Und dann gehen wir erst im Bereich Prozesse und Strukturen möglichst tiefer rein. Das heißt, wir schauen dann und dort haben wir entsprechend maßgeschneiderte Lösungen für die einzelnen Parteien, um dort schnelle Hebel zu schaffen. Was heißt das ganz operativ? Bei fast allen Unternehmern schaffen es innerhalb der ersten 30 Tage 10, 15 Arbeitsstunden pro Woche dauerhaft zu eliminieren. So, und das ist meist schon Anreiz genug, dass man sagt, okay, jetzt habe ich auch Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten. Und das dazu befähigen wir dann auch.
Das heißt, ihr seid nicht wie die Big Four. Wenn ihr ins Haus kommt, muss die Belegschaft zittern, weil sie seinen Job verliert.
Im Gegenteil, wir haben einen sehr, sehr anderen Ansatz mit vielen Dingen. Uns geht es immer um Ausgleich. Ja? Also wir selber haben eine 30-Stunden-Woche für das gesamte Team und auch die Geschäftsführung. So, und wenn man überlegt, okay, ich kann jetzt nur von 9 bis 15 Uhr arbeiten, dann sind wir recht klar, ja, was mache ich eigentlich mit der restlichen Zeit? Und vor allem, wie schaffe ich es in dieser kurzen Zeit auch wirklich maximal performant zu sein? Jetzt muss sich jeder gleich eine 30-Stunden-Woche für sich einführen bei voller Bezahlung, ja. Aber allein diesen Gedanken mal reifen zu lassen, was kann ich meiner Belegschaft eigentlich dafür bieten? Ja, auch wie kann ich die Leute irgendwie im Job halten? Also ich kenne es aber selber als dreifacher Vater. Für Frauen ist es meistens auch schwierig. Ja, ich alleinerziehend bin, welchen Job kann ich dann noch machen? Eine 40-Stunden-Stelle wird schwierig. Und dann aber zum Beispiel zu schauen, hey, wie kann ich Arbeitsmodelle auch um den Menschen herum schaffen? Wie kann ich auch Strukturen, Entwicklungsthemen vielleicht mit neuen Leuten besetzen, die jetzt nicht aus der Hierarchie gekommen sind, sondern sagen, ey, ich habe vielleicht einfach Lust auf ein Thema. Und das sind die Ansätze, mit denen wir uns beschäftigen, die weit weg sind von dem, was die klassischen Unternehmensberater machen.
Das heißt, ihr optimiert ja Prozesse in Unternehmen und verschlankt wahrscheinlich Prozesse und versucht das mit weniger Arbeitszeit zu gestalten. Jetzt kommt ja das Thema künstliche Intelligenz euch zu Pass wahrscheinlich auch. Wie hat das Einfluss auf eure Arbeit? Ihr nutzt sie selber wahrscheinlich auch. Und was empfiehlt ihr euren Kunden?
Also es sind so zwei Ebenen. Das erste ist, KI macht noch keinen guten Prozess. Ja, das ist mir ganz wichtig, weil ein digitaler Prozess heißt, dass der Prozess schneller ist. Ist der Prozess schlecht, habe ich einen schnell schlechten Prozess. Ja, also das wirkt für mich, aber auch gegen mich, ja, immer wenn ich Sachen hebel. Und die Grundidee ist erstmal die Frage, welche Prozesse brauche ich eigentlich überhaupt? Welche sind mir eigentlich wichtig? Und dann kann ich langsam anfangen, diese Sachen, die wirklich wichtig sind, wenn ich sie aussortiert habe und auch für Wertschätzung habe, dann zu optimieren. Einfaches Beispiel, wir merken, dass allein die Idee, sich mit Prozessdokumentation zu beschäftigen, so unsexy das Thema auch ist, ganz, ganz viel Klarheit bringt. Und dafür haben wir zum Beispiel auch Lösungen gebaut. Das heißt, wir sind mittlerweile so weit, dass du per Sprachnachricht sagen kannst, hey, meine Buchhaltung läuft so, sprich das in unsere KI quasi rein. Daraufhin bekommst du eine komplette Prozessvisualisierung, du bekommst Rollenkarten, ja, du bekommst Checklisten und Arbeitsanleitungen dazu und das alles aus einer Sprachnachricht heraus. So, und so ist es natürlich viel leichter, Prozesse zu dokumentieren, Leute einzuarbeiten und auch branchenfremde Leute ins Team zu holen, weil die auf einmal sehen, ey, das ist ja gar nicht so kompliziert. Und da sehe ich einen riesigen Hebel von der KI. Die nächste Stufe, an der wir arbeiten, ist das dann auch wirklich in Lernvideos umzusetzen. Das heißt, dass ein Avatar das dann auch einsprechen kann, das visualisieren kann und das alles aus einer Sprachnachricht, die früher händisch Visualisierung, Rollenkarten, wie viel Zeit wir selber dafür investieren mussten, das reinzubringen. So, Leute, können wir das so lösen. Und das finde ich einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, die jedem Unternehmer zur Verfügung steht, aber wo man natürlich das eine oder andere Werkzeug schon für braucht.
Und wie geht ihr intern mit dem Thema KI um? Wenn ihr KI einsetzt und effizienter werdet, habt ihr weniger Kollegen, Kolleginnen oder mehr zu tun?
Sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, die Arbeit verändert sich massiv, aber sie schafft auch viele Möglichkeiten. Also wir stellen regelmäßig neue Leute ein. Also unser Team hat sich letztes Jahr verdoppelt. Von 15 auf 30 Leute. Und warum machen wir das? Weil wir auf einmal viel, viel mehr Sachen ermöglichen können. Ja, also ein einfaches Beispiel, YouTube-Content, ja. Die Sachen schneiden sie ja nicht einfach so, egal wie viel Material du machst. Und wir haben in der Vergangenheit auch schon viel gemacht. Und jetzt, ja, okay, wie kann ich das aber intelligent orchestrieren? Wer setzt auch wo den Hut auf? Und da gibt's halt mittlerweile größere Bereiche, die einzelne Personen verantworten können, was toll ist, aber darunter entstehen ja auch wieder Tätigkeiten. Und wir zum Beispiel haben jetzt Anfang des Jahres uns entschieden, holistisches Arbeiten einzuführen. Das ist eine sehr, sehr schwierige und komplexe Organisationsstruktur, wo die Leute halt komplett eigenverantwortlich sind. Es gibt keine klassischen Führungsebenen, kein Absegnen mehr, es gibt keine Regeln, sondern Leute haben Eigenverantwortung. Und solche Dinge sind aus meiner Sicht nur dann möglich, wenn ich mit KI zum Beispiel auch ja, verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten gebe. Ja, wenn ich auf gemeinsames Wissen zugreifen kann, ohne die Maschinen letztendlich, die uns da die Arbeit abnehmen, unterstützen, würde das aus meiner Sicht in der Form gar nicht gehen.
Und was würde mich das kosten, wenn ich Raikane beauftrage?
Das kommt auf an. Zum Anfang tatsächlich erst nur ein klein bisschen Zeit, weil wir nicht sagen, Mensch, du hast das Problem, die eine Lösung, sondern wir gehen da schon sehr individuell auf die Leute auch ein. Das geht von bis. Grundsätzlich sagen wir immer, je nach Stufe kosten wir weniger als ein Festangestellter, den du dafür beauftragen müsstest. Nun hast du bei uns dann halt nicht eine Person, die das macht, sondern hast halt ein 30-köpfiges Expertenteam. Also jeder Schwabe sagt dann meistens, guter Deal. Frage ist, wie gesagt, immer, was die Zielsetzung. Deswegen zu Beginn machen ist meistens so, dass man ein kurzes Kennenlerngespräch hat, 20, 30 Minuten, wo wir dann auch schon ein paar Punkte mitgeben können. Wenn man sagt, okay, das hat mir schon so viel geholfen, jetzt können wir mal weitergehen, dann legen wir meistens mit den Leuten auch die nächsten Schritte fest.
Aber ich muss jetzt nicht 100.000 Euro direkt am Anfang dafür budgetieren.
Sagen wir nicht nein zu. Nein, aber ganz, ganz simpel. Wir arbeiten mit kleinen mittelständischen Unternehmen und wir haben nicht die Tagessätze wie die klassischen großen Beratungen. Das ist nie unser Ansatz, sondern im Gegenteil. Wir versuchen halt für jedes Budget auch entsprechend Lösungen zu finden, die dem Zwecke dienlich sind. Weil ja, am Ende des Tages, klar, wenn ich ein Unternehmen habe mit 10 Mitarbeitern, da kann ich mir jemand für 100.000 Euro leisten zum Anfang. Das ist normal. Die Frage ist, wie komme ich da hin? So, das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
Und wie lange habt ihr Kunden? So in der im Schnitt, wie lange sind die bei euch? Wie lange macht man so ein Projekt?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also die meisten Leute starten erstmal mit so einer klassischen Jahresbetreuung, die sich dann auch entsprechend verlängert, je nach Zielsetzung. Wenn die Unternehmer sagen, okay, ich habe wirklich verstanden, was ihr da macht, dann begleiten wir die meistens über das Ende hinaus. Was heißt das? Wir haben jetzt viele Unternehmen, die wir wirklich auch exit-ready gemacht haben. Das hat manchmal zeitliche Komponenten oder auch vom Alter des Gründers oder dass er einfach sagt, ich würde doch gerne nochmal was anderes in meinem Leben machen. Und danach entstehen ja auch wieder neue Themen und so sind wir quasi, ja, letzten Endes der ist Erics Partner an der Seite, der hilft, diese einzelnen Stufen in kürzerer Zeit zu schaffen und auch darauf zu achten, dass Ausgleich gegeben ist.
Spannend. Ich würde nochmal zurück zum Thema KI kommen. Welches System nutzt du denn am liebsten oder welches KI-Tool?
Gute Frage. Ich bin da tatsächlich wenig wechselaffin. Ich habe mit ChatGPT sehr gute Erfahrungen gemacht, overall, wobei ich auch da merke, wie der Krieg der Titanen losgeht. Einfaches Beispiel: Vor 2 Wochen war ich ganz verdutzt, dass KI-Auswertungen von YouTube nicht mehr möglich sind, weil im Hintergrund Google die Plugins nicht mehr freigibt, ja, weil sie natürlich dann auf Gemini gehostet werden. Sowas nervt. Muss man sich jetzt selber irgendwie Umwege suchen. Auf der anderen Seite, ja. Mein Team nutzt da die diversesten Plattformen. Da fließt ja sehr, sehr viel zusammen. Ja, wir haben auch eine große Tech-Abteilung bei uns. Da ist Gemini auch sehr, sehr weit vorne, aber auch Cloud-Lösung. Es kommt wirklich ein bisschen auf den Use Case drauf an. Ich habe auch das Gefühl, dass da gerade insgesamt eine gute Durchmischung entsteht, weil auch große KI-Player, die jetzt führend waren, haben jetzt ja auch Federn gelassen. Das ist ja das erste Mal so die Frage, platzt die Blase? Und ich glaube, das zwingt die Leute jetzt auch wirklich echte Use Cases zu bringen, die festen Mehrwert haben, statt tanzende Katzenvideos oder sowas oder Star Wars Interpretationen, sondern sich wirklich die Frage zu stellen, okay, was leisten wir hier wirklich? Und das wird sicherlich nochmal eine gute Verdichtung bringen.
Und gibt es einen Prompt, wo du sagst, den kann ich mal weiterempfehlen, der hat mein Leben verändert? Vielleicht nicht ganz so doll, aber den nutze ich oder der ist witzig.
Ich finde es spannend, was KI in meinem persönlichen Leben verändert hat. Und das, was mein Leben sicherlich am meisten beeinflusst, sind meine Kinder. Und ich fand es witzig, weil ich hatte mit meinen Kindern, da hatte ich irgendwann mal, das ist schon relativ lange her, bei Instagram, da hatte ich so Prompt gefunden, dass wenn die ein Bild malen und ich jage das bei ChatGPT rein, dass er daraus ein fotorealistisches Bild animiert. Und das ist ganz witzig. Ich habe das meinen Jungs, ne, mein Großes ist jetzt 8, der Kleine oder der Mittlere ist 5. Und dann habe ich denen das erzählt und dann setze ich dann hin bei ChatGPT und dann erzählen die dem was und können jetzt selber schon prompten. Dann entstehen auf einmal die Bilder von der Lieblingsfigur. Und jetzt haben sie auch gecheckt, okay, Namensrechte ist schwierig, ja, das mag ChatGPT nicht, also müssen wir es beschreiben. Und das ist voll interessant, dass man daraus wirklich auch eine Welt entwickeln kann und sie dadurch auch einen spielerischen Zugang zu diesen Themen haben. Und das finde ich aber schön zu sehen, weil ich meine, du und ich, wir sind alt genug, wir kennen die Zeit ohne Internet, ohne Handy. So, das ist bei denen ja gar nicht mehr denkbar. Und umso wichtiger finde ich es, dass sie auch verstehen, was die tollen Seiten an diesem System sind, aber auch was die Schattenseiten mit sich bringen können, diese Verantwortung einfach zu lernen. Und ja, man sieht ja Australien, ne, vor einem Monat Social Media Verbot. Da haben wir als Erwachsene und auch als Unternehmer eine gewisse Verantwortung und ja, da ein gewisses Bewusstsein für zu haben, das ist die große Veränderung.
Meine Tochter ist 12 und die hat jetzt gelernt, über ChatGPT ganze Argumentationsketten für bestimmte Dinge, die sie durchsetzen, hervorzutragen. Also die lernen wirklich schnell.
Ja, das ist gut für die abendlichen Diskussionen, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Du bist ja dieses Jahr wieder bei uns auf dem Big Bang KI Festival und mich interessiert, mit wem du gerne, warum essen gehen würdest.
Super spannende Frage. Vor allem, da bin ich immer extrem schlecht drin, weil ich bereite mich auf solche Sachen mal nicht ganz so gut vor. Was mich
Ich
persönlich
habe
immer.
ja auch jemanden wünschen, der noch nicht auf dem Line-up ist, dann versuchen wir unser Bestes. Keiner weiß, weil nichts versprechen.
Ihr versucht euer Bestes. Welchen Wunsch hätte? Oh, die Frage, Eiche. Habe ich da jetzt unmittelbar jemanden auf Zettel? Ehrlicherweise nein. Was ich persönlich immer mag, sind ja, Leute, die aus dem Sportumfeld kommen und die das letzten Endes irgendwie auch ins Unternehmerische getragen haben. Also einfach das Beispiel Moritz Fürste, der HYROX jetzt groß gemacht hat, auch mittlerweile international etabliert hat. Ich hatte damals das erste Podcast-Interview, als sie so die ersten Events angefangen haben zu organisieren und jetzt ein paar Jahre später. Wow, was habt ihr da aufgebaut? Sowas finde ich interessant, mit solchen Leuten im Austausch zu sein, weil da ist schön einfach zu sehen, wie diese Entwicklung auch passiert ist. Oder auch Leute, ja, der letztes Jahr zum Beispiel auch Verona Poth da. Also, okay, was hat die jetzt mit KI zu tun? Ist jetzt vielleicht nicht so firsthand. Aber auch Leute aus solchen Umfeldern einfach mal eine Bühne und einen Rahmen zu geben, um ja, deren Geschichten zum einmal zu sehen. Aber auch auf der anderen Seite zu gucken, hey, was ist eigentlich deren Veränderungsprozesse, wie gehen die damit um? Weil Monopose als Person des öffentlichen Lebens muss ich auch permanent neu erfinden und immer wieder diesen äußeren Faktoren wie standhalten und solche Behind-the-Scene-Talks, das macht ihr ja und dann seid ihr auch gute Journalisten, Redakteure, auch unbequeme Fragen zu stellen. Sowas finde ich persönlich immer am wertvollsten. Also.
Du hast jetzt keinen konkreten Namen genannt.
Das stimmt, wie gesagt, also aus dem Sportumfeld, ich habe
Wir
ja auch.
sprechen gerade mit dem Management von Lothar Matthäus. Aber die Chancen stehen wohl nicht so gut, weil gerade Fußballjahr ist.
Also tatsächlich, ich habe ein paar Fußball auf, wo ich sage, so ein Toni Kroos zum Beispiel, das wusste ich nicht, wir sind ja beide aus Mecklenburg-Vorpommern, er ist ja aus Greifswald, ich aus Neubrandenburg, so ein fast gleicher Jahrgang, glaube ich sogar. so ein Typ wäre für mich persönlich wirklich mal spannend. So, weil Sportler eher als im Fußballbereich, ich aus Mehrwegsbereichen mit solchen Leuten sich auszutauschen, das wäre interessant. Also wenn ihr da so Leute von Rang und Namen habt, so von den jetzt vielleicht auch ausgedienten Fußballern, so, da würde ich mich sehr drauf freuen.
Ja, ich glaube, wir finden das eine oder andere Gespräch. Mal gucken, wer dann am Ende da mit dir zusammen
steht. Steht in meiner Wishlist.
Ja, genau. Ja, danke, lieber Raik, für den klaren, praxisnahen und unternehmerisch gedachten Blick auf KI und Verantwortung. Und ich freue mich, dass wir uns dieses Jahr im September wieder in Berlin sehen. Und für alle, die dabei sein wollen, die Tickets gibt's auf bigbangkifestival.de. Und genau, bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.